Beleidigte Leberwürste in der Bibel. Heute habe ich die Lektüre des Buchs Esra abgeschlossen. Die letzten beiden Kapitel drehen sich thematisch um die Mischehe. Eine kleine Randnotiz. Die deutsche Sprachpolizei lehnt diesen Begriff der Mischehe ab. Er beruht auf der Rassentheorie und soll nur im geschichtlichen Zusammenhang verwendet werden, wenn überhaupt. Jörg Peters und Thorsten Wader lehnen diese Rassentheorie ab, damit das klar ist. Begriffe, die mir zum Austausch vorgeschlagen werden, lauten bikulturelle, interreligiöse oder binationale Ehe. Davon passt hier allerdings keiner so richtig. Im Gegenteil, der Bibelvers, den wir heute lesen, meint alle drei dieser Mischformen. Deshalb bleibe ich bei dem Begriff. Und er ist auch in keiner Form rassistisch gemeint, so wie auch die Bibel niemals und an keiner Stelle rassistisch ist. Was ist denn nun eine Mischehe in diesem biblischen Sinn? Nun ja, dem Herrn geht es vermutlich nicht um eine solche Mischung, wie sie zum Beispiel in meiner eigenen Ehe vorliegt. Jörg Peters sagt, meine Frau ist aus dem Reiderland und ich bin Ostfriese. Das ist ungefähr so wie bei den Bayern und den Franken. Solange man nicht selbst in diesem Gebiet lebt, kann man die Animositäten nicht nachvollziehen und sie sind einem auch herzlich egal. Und Thorsten Wader, seine Frau ist aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und er kommt aus Essen und die gucken auch schräg aufeinander. Natürlich kommt es in der Bibel auf etwas anderes an. Ein Vers in Esra bringt es auf den Punkt. Da steht, deshalb sollt ihr eure Töchter und Söhne nicht mit ihnen verheiraten. Esra 9, Vers 12a. Aha, hier spricht Gott ganz klar ein Verbot dieser Mischehe aus. Er tut das auch noch an anderen Stellen der Bibel, neu ist das für die Juden also nicht. Doch der Vers geht weiter. Ihr sollt ihre Freundschaft und ihr Wohlergehen auch in Zukunft niemals suchen. Esra 9, Vers 12b. Das ist eine Steigerung, oder? Wie empfindest du das? Die Israeliten sollen die nicht-jüdischen Bewohner des Landes nicht nur nicht heiraten, sie sollen auch nicht ihre Freundschaft suchen oder ihr Wohlergehen. Das ist hart, oder? Da stellen sich einem toleranten und weltoffenen Zeitgenossen wie uns doch die Nackenhaare auf, oder? Weißt du, der Vers ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Es kommt noch ein Satz. Und dieser Satz liefert die Begründung, warum Gott nicht möchte, dass sein Volk sich mit den, in Anführungszeichen, Unreinen vermischt. Er sagt, denn ihr sollt selbst stark werden, den Ertrag eures Landes genießen und es euren Nachkommen für alle Zeit weiter vererben. Esra 9, Vers 12c. So, da haben wir es. Gott möchte sein Volk schützen. Er möchte sein Bestes. Er möchte die Menschen, die zu ihm gehören und ihm zu Ehren leben, bewahren und stärker machen. So verstehe ich den Vers. Können wir Gott das vorwerfen? Oder können wir es ihm übel nehmen? Eine rhetorische Frage. Zumindest für uns, die wir zu ihm gehören. Sauer kann doch nur der sein, der nicht zu Gott gehört, der Gott nicht liebt, der gottlos ist. Komisch, oder? Es gibt Menschen, die wollen mit Gott nichts zu tun haben, aber sie sind beleidigt, wenn er die schützt, die ihn lieben. Dabei könnten sie es doch auch haben. Sie könnten dazugehören. Gott will doch alle Menschen retten. Und Jesus ist für alle Menschen gestorben. Wir müssen uns bewusst machen, dieser Vers in Esra 9, Vers 12 sagt nichts gegen die Menschen, die Gott ablehnen. Aber er sagt etwas für diejenigen, die ihn lieben. Hat das wieder was mit Verstockung zu tun? Mich beschäftigt das Thema sehr, denn es ist so unglaublich furchtbar, wenn ein Mensch verstockt wird und die Hand, die Gott ihm entgegenhält, nicht mehr sehen kann. Diese Verhärtung des Herzens, wenn jemand immer wieder Nein, Nein, Nein sagt und es dann eines Tages so ist, dass er nicht mehr Ja sagen kann. Denk dran, lieber Hörer, Du bist womöglich die Hand, die Gott denen entgegenhält, denen du begegnest und die bisher Nein gesagt haben. Mit diesem Gedanken schließe ich für heute. Mit dem Thema allerdings sind wir noch nicht durch, im Gegenteil.